Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Radiosendung. Heute haben wir den 3.5.2020 und mit dabei sind der Phil,
Hallo.
der Luke,
Hallo.
die May,
Hallo.
die Maria,
Hallo.
der Flo,
Hi.
die Dani,
Hi.
die Ingrid,
Hallo.
der Thor.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen bei der ganzen Menge. Okay, es beschwert sich niemand, von daher sind wir vollzählig. Perfekt. Genau, unser heutiges Thema ist Diagnose Totalitarismus, was Haffner uns über Corona lehrt. Ja, da wollen wir heute über ein Buch sprechen von Sebastian Haffner, so heißt der Autor. Und da geht es halt natürlich nicht um Corona, aber um sein Buch, was er halt 1938 geschrieben hat, aber erst im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Und das Buch heißt Geschichte eines Deutschen, Erinnerungen von 1914 bis 1933. Genau, und das ist heute ja, unser Hauptthema. Genau, vielleicht noch ein paar Hintergründe zu den Sebastian Haffner, wer das überhaupt ist. Er ist selber am 27. Dezember 1907 in Berlin geboren und verstarb dann am 2. Januar 1999. Und wie ich gerade halt gesagt habe, ist halt sein Buch ein Jahr nach sein, als er verstorben ist, veröffentlicht worden. Gründe sind nicht genau bekannt, warum. Aber der Hauptinhalt des Buches ist halt vor allen Dingen, er beschreibt halt seine Jahre von 1914 bis 1933 und halt vor allen Dingen halt 1933, Machtergreifung Hitlers. Und wir haben halt gedacht, warum wir dieses Thema heute genommen haben, einfach weil es so passend ist, was halt gerade geschieht. Gerade mit dieser Corona-Situation oder mit diesem Corona-Wahnsinn, ja, das kann man halt, natürlich gibt es halt jetzt in diesem Fall jetzt keine Juden mehr, aber es gibt diesen Coronavirus, den man vielleicht irgendwo in gewissem Maßen gleichsetzen kann. Und ja, und das ist halt für uns ziemlich bedeutend, warum wir dieses Buch heute besprechen wollen, diesen Sebastian Haffner und seine Erlebnisse im Jahr von 1914 bis 1933. Genau. Vielleicht zum kurzen Einstieg. Ja, was kann man sagen? Die ganze Corona-Situation befasst uns jetzt seit insgesamt mehreren Monaten. Ich glaube, im Januar, Februar ging es los. Man könnte auch fast sagen, gerade so 1933 war das auch alles so, bis in April der Höhepunkt dann war. Und so ähnlich verlief halt jetzt die Corona-Situation auch. Und wir wurden in unseren Rechten beschnitten. Wir tragen jetzt keine Maske zum Beispiel, weil wir haben genügend Abstand zu jedem, mehrere hundert Kilometer dazwischen, schätze ich mal. Genau, von daher betrifft uns das schon mal nicht. Aber ja, letzten Endes ist es halt wirklich Wahnsinn, was jetzt in den letzten Monaten geschehen ist um dieses Virus herum. Genau. Und jeder von uns, auch natürlich ihr als Zuhörer, habt natürlich unterschiedlichste Erlebnisse gemacht. Und ich persönlich würde es jetzt einfach mal so zusammenfassen. Ja, es ist ziemlich erschreckend, was da passiert ist in den letzten Monaten einfach. Dass man jetzt in manchen Bundesländern man nicht mehr auf die Straße raus darf oder nur unter ganz notwendigen Bedingungen. Man muss halt einkaufen oder vielleicht doch mal zum Arzt und man darf seine Familie nicht mehr sehen, seine Oma im Pflegeheim nicht besuchen und so weiter und so fort. Und das alles aufgrund eines, ja, kann man eigentlich so sagen, relativ harmlosen Viruses. Genau. Ja, möchte jemand erstmal dazu mit einsteigen zu dem Thema, damit wir einen kleinen Sprung schaffen in unsere allgemeine Diskussion?
Ich Naja,
habe
ich.
was. Go ahead.
Nee, go ahead, Ingrid.
Also was mir aufgefallen ist, also was 33 passiert ist und was jetzt passiert ist, dass diese ganze Entwicklung so enorm schnell vonstatten ging.
Ja, Schlag auf Schlag.
Also Schlag auf Schlag und dass die Rechte weg waren, bevor dann überhaupt mal sich umschaut. Dass dann die Leute, bevor sie dann überhaupt begriffen haben, um was geht, dann schon in einer ganz anderen Alltag landen. Also das war 1933 so, wo Schlag auf Schlag ging und es ist auch jetzt so, wo man dann fast von einem Tag auf den anderen plötzlich in dieser Ausgangssperre, in dieser Ausgangsbeschränkung war.
Damals hat sich ja fast nur auf Deutschland bezogen und jetzt ist ja eigentlich fast weltweit. Es gibt ja fast keine Länder, wo das anders ist. Also
Bis auf Schweden und
ja,
Weißrussland. Ja.
im Groben. Ja.
Thailand hatte interessanterweise auch keinen Lockdown gehabt. Aber die haben es eben dann wieder ähnlich wie Südkorea gehabt mit den Atemschutzmasken. und massenhaften Testen.
Ich würde gerne ein kleines Zitat vorlesen, wenn ich darf. Mhm. Also eins von vielen. Ich habe 1000 Eselsohren in dem Buch, weil, also natürlich muss man ein bisschen abstrahieren. Also wir laufen jetzt nicht Gefahr, erschossen zu werden, aber man muss ja schon sagen, dass Leute, die sich momentan, also seien es Ärzte wie der Bhakti, die sich öffentlich äußern, ja zumindest sowas wie, also da wird halt Rufmord begangen, ne? Also es ist schon eine Art des Selbstmordes. Und eine Stelle aus dem Buch, die mich jetzt beim Lesen sehr, sehr berührt hat. Und als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, vor einigen Jahren, war das so weit weg. Da war es für mich ein Blick zurück in die Geschichte. Und dieses Mal ging es mir damit schon anders. Und ja, in meiner Ausgabe ist es die Seite 186. Die Lage der nicht-narzisstischen Deutschen im Sommer 1933 war gewiss eine der schwierigsten, in der sich Menschen befinden können. Nämlich ein Zustand völligen und ausweglosen Überwältigtseins zusammen mit den Nachwirkungen des Schocks der äußersten Überrumpelung. Die Nazis hatten uns auf Gnade und Ungnade in der Hand. Alle Festungen waren gefallen, jeder kollektive Widerstand war unmöglich geworden, individueller Widerstand nur noch eine Form des Selbstmordes. Wir waren verfolgt, bis in die Schlupfwinkel unseres Privatlebens, auf allen Lebensgebieten herrschte die Rut, eine aufgelöste Flucht, von der man nicht wusste, wo sie enden würde. Zugleich wurde man täglich aufgefordert, nicht sich zu ergeben, sondern überzulaufen. Ein kleiner Pakt mit dem Teufel. Und man gehörte nicht mehr zu den Gefangenen und Gejagten, sondern zu den Siegern und Verfolgern. Das war die einfachste und gröbste Versuchung. Und das fand ich, also das finde ich halt irgendwie trifft es das ganz gut, ne? Weil es ist ja schon sowas wie ein kollektiver Schock, aus dem man erstmal nicht mehr rauskommt. Und was halt und wie massiv der Schock war, zeigt sich halt darin, wie schnell das alles gegangen ist, ne? Und dass viele Leute, die halt vielleicht Zweifel haben, aber trotzdem irgendwie mitziehen müssen, weil man auch gleichzeitig diese Zweifel gar nicht äußern mag, weil oder gar nicht darüber nachdenken mag, weil das Nachdenken einen zeigen würde, wie massiv dieser Übergriff ist und wie überzogen diese Reaktion auf die Pandemie ist und was das über unsere Demokratie aussagt, ne? Also und was das auch über uns aussagt, dass es halt einfach so schnell und problemlos alles an Maßnahmen umgesetzt werden konnte.
So. Ja, also ich glaube, was sehr relevant ist an dem Zitat, das du jetzt vorgelesen hast, insgesamt ist spezifisch der Begriff, den Haffner da einführt, von nicht-narzisstischen Deutschen. Die, denen das sozusagen auffällt, für die das schwierig wird, diese Gesamtsituation. Und die Parallelität, die ich heute zu unserer Situation sehe, ist, dass uns die Begrifflichkeiten fehlen, sowas einzuordnen. Dass im Alltagssprachgebrauch ist Narzissmus ein Krankheitsbild und nicht narzisstisch ist etwas, was gar nicht existiert. Ja. Und dadurch fällt es uns so schwierig zu unterscheiden, was richtig ist und was falsch ist, also für viele andere Menschen. Darauf Bezug zu nehmen und darum sind so viele so überwältigt von dieser Situation, weil sie keine innere Referenz haben, was ist richtig, was ist falsch, was stimmt nicht. Und dadurch kommt so eine Ausgeliefertheit als Ergänzung zu dem, was du jetzt gesagt hast.
Was da auch dazu kommt, würde ich sagen, dass man halt in den, dass man in den Parteien auch keine Opposition sieht, sage ich mal, gegen diese Corona-Politik, die jetzt beschlossen wurde und alle sind dafür. Man sieht da keine Kritik auf Parteienebene und viele Menschen, die ja vielleicht unterschiedliche Auffassungen haben, sehen sich dann auch nicht repräsentiert, sage ich mal, in der Politik. Also es gibt keine Debatte über kritische Blickwinkel, die man normalerweise in allen Fällen hat. Da hat man das Gefühl, die sind alle jetzt irgendwie eingeschworen und verfolgen einen genauen Kurs.
Ja, selbst die AfD, die ja sonst wirklich in der Opposition war, ist jetzt vollkommen ruhig geworden. Also es ist alles vollkommen gleich, kann man eigentlich. Also keiner erhebt mehr irgendwie die Gegenstimme von den politischen Parteien.
Und das war ja 33 ähnlich. Ich meine, da haben die Parteien die verschiedenen dann auch nachgegeben. Da gab es keinen Widerstand mehr. Obwohl ja. Das Volk eigentlich noch, ich glaube, mit 55% sich gegen Hitlers Partei ausgesprochen hatte.
Raffner hat ja auch beschrieben in seinem Buch, gerade halt, wie gesagt, das Buch geht halt von 1914 bis 1933, dass er halt auch beschrieben hat, wie sich die Parteien schon vorher verhalten haben. Dass halt viele hohe Parteifunktionäre der Kommunisten zum Beispiel schon vorher geflüchtet sind und auch niemand so richtig einen Widerstand probt hat gegen Hitlers Macht.
Also was ich interessant fand, das ist jetzt ein kleiner Sprung, also von 1933 in die Zeitepoche davor, von 1930 bis 32, wo Haffner die Brüning-Zeit beschreibt. Mhm. Und dass das so eine Art Pseudo-Diktatur war, also er nennt diesen Begriff Pseudo-Diktatur, die letzten Endes dazu diente, also sich irgendwie Hitler vom Leibe zu halten, gegen Hitler zu wettern, mhm. aber dann irgendwie, also und aber er dadurch gestärkt worden ist. Mhm. Das ja, fand ich spannend.
Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen, die Stelle. Und er sagt ja auch, dass sozusagen Brüning brauchte Hitler als Gegner, weil das war seine ganze Legitimation. Ja. Sozusagen Hitler als die Gefahr. Und es hat mich auch ein bisschen an dieses Virus erinnert. Ne? Also man braucht dieses Virus und es muss gefährlich sein. Ne? Ansonsten können die Politiker alle einpacken. Ne? Also wenn sich jetzt rausstellt, das war alles irgendwie ein Riesenquatsch und die haben umsonst unsere Wirtschaft ruiniert und unsere Grundrechte beschränkt, ne? Dann, also dann ist ja, ne? Dann sind die ja am Ende im Prinzip und ja, also man braucht diesen Gegner. Und gut, im Fall von Brüning hat dann Hitler natürlich doch gewonnen. Also insofern, das Virus wird sicher nicht gewinnen.
Ja, aber das stimmt allen, ne? Ja. Ja. Und ja, und es ist ja auch so ein bisschen, die Politik hat ja sowas auch gebraucht, weil sie davor einfach in der Krise waren, ne? Also durch den Stimmenzuwachs der AfD in allen Bundesländern, ne? Irgendwelche YouTuber, die auf einmal, weil sie über etablierte Parteien sich aufregen, Millionen von Klicks bekommen, dann irgendwie Bewegungen wie Fridays for Future, die auf einmal auch ein Stück weit Politik bestimmen, was man jetzt ja auch sieht, wenn man hört, als Ergebnis sollten Städte möglichst autofrei bleiben. Es funktioniert ja auch jetzt während der Krise, das sollte man beibehalten. Das sind ja alles so Sachen, wo an viel zu vielen Stellen Unruhe drin war. Und jetzt auf einmal, was er gesagt hat, wo ist die Opposition? Also es ist keine Unruhe, sondern es ist auf einmal halt ein Brei, der da gemeinschaftlich die Pandemiepolitik macht, so.
Alternativlos.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich das erste Mal, also gefühlt gab es die letzten Jahre schon keine Alternative mehr, aber momentan, wo drückst du das aus, wenn du eine Alternative haben möchtest? Wenn morgen Bundestagswahlen wären und du würdest unbedingt wählen wollen und würdest gegen diese Politik wählen wollen?
Ich glaube, momentan würden alle wieder die CDU wählen.
Ja. Ich glaube auch, ja.
Also für Merkel ist es, also zumindest wenn es rein um die Politik geht, halt eine sehr gute Zeit.
Aber die Merkel will ja abdanken, hat sie ja versprochen.
Ja, die klappt vorher zusammen.
Und dann kommt unser Gesundheitsführer Jens Spahn.
Ja. Oh nein.
Der Lobbyist.
Ach,
der.
Ja, genau.
Ja. Okay.
Ja, letzten Endes auch Gatekeeper.
Gateskeeper.
Gateskeeper.
Nee, also Gateskeeper. Gateskeeper.
Ja. Ja, Stichwort Gates. Der wird ja auch überall jetzt hofiert in den Medien, also mit Impfstoffen und mit dem Versprechen, also dass ein Impfstoff hergestellt wird, um die ganze Bevölkerung möglichst durchzuimpfen.
Alle 7 Milliarden, hat er gesagt.
In
der ARD.
Der mächtigste Politiker, könnte man denken.
Ja.
Aber wer hat ihn eigentlich zum Experten erkoren, könnte man fragen.
Tja, das ist eine gute Frage. Der ist ja überhaupt kein Medizinexperte in irgendeiner Form.
Naja, schlichtweg das Geld hat ihn zum Experten erkoren.
Wahrscheinlich,
ja. Einfach die Machtposition des Geldes, das ermöglicht. Und irgendwie strukturell ist im Hintergrund immer so eine ähnliche Situation, eben parallel zur Nazizeit und heute. Es ist Orientierungslosigkeit da, ein Wertemangel. Mhm. Dann kommt eine bedrohliche Gefahr, die nicht einzuordnen ist, wo alle sich zu Wort melden, aber bereits im Hintergrund von dieser Angst erfasst sind. Und dadurch kommt es dann zu diesen Panikreaktionen, die aber nicht wirklich bewusst wahrgenommen werden, sondern wir müssen ja als normale Menschen erscheinen. Und das wären dann häufig Expertenmeinungen, die aufeinandertreffen, die teilweise völlig unlogische Argumente bringen, nicht rationale Argumente bringen, die einfach wissenschaftlich schwer haltbar sind. Und das trägt dann weiter zu Unruhe und Orientierungslosigkeit bei. Und das ist so eine Spirale, die immer stärker und stärker und stärker wird. Und dadurch ist für Menschen, die in Machtpositionen sitzen und die relativ gewissenlos sind oder völlig gewissenlos sind, wie Hitler, es ein unglaublich leichtes, Einfluss zu nehmen.
Und Kapital zu schlagen aus der Situation.
Das ist etwas, was der Haffner ja auch stark kommuniziert, indem er sagt, ja, ich meine, Hitler war kein Staatsmann, obwohl er ständig von Staat gesprochen hat. Hitler war jemand, der völlig gewissenlos ganz bestimmte Ziele verfolgt hat und einfach psychopathisch gehandelt hat. Ja. Und dieser Mangel an Begrifflichkeiten, die aber bis heute in unsere Gesellschaft zutiefst beeinflussen, das führt zu so einer starken Orientierungslosigkeit, warum so viel und so leicht auch Einfluss genommen werden kann.
Ja, es ist ja fast so eine Lust an der Panik, ne? Also die Leute wollen das, ja. Also und Haffner beschreibt ja auch so, ne, dass Hitler war ja, die Leute haben ihn ja lange verlacht oder viele, ne, und haben auch gesehen, was für ein völliger Vollidiot das ist, ne, und haben ihn nicht ernst genommen. Aber es kam dann irgendwann so diese Faszination an der Bestie, ne, ja. Die dann irgendwann Überhand genommen hat, so nach dem Motto, ist ja irgendwie spannend, ne, und lieber das als irgendwie diese Aussichtslosigkeit oder diese Verwirrtheit, die vorher geherrscht hat. Und man sieht es ja jetzt auch so ein bisschen, dass, also man würde sich ja eigentlich, wäre ja sozusagen, wenn die logische Reaktion, wenn jemand sagt, der Virus ist gar nicht so bedrohlich, dass die Leute sich freuen, ne? Aber das tun sie ja nicht, sondern sie wollen ja, dass es ein Killer-Virus ist. Also sie halten da ja krampfhaft dran fest. Und irgendwie ist da auch so diese Faszination am Untergang irgendwie, ne? So an dem Ausnahmezustand und am Chaos. Also die, ja, irgendwie scheint das so psychologisch was auszulösen, ja, bei vielen Leuten.
Sensationslüsternheit.
Ja. Aber vielleicht auch, ja, weil, sag ich mal. Sprich du?
Go on.
Okay, vielleicht aber auch, weil sage ich mal, da so viel dranhängt. Ja? Also wenn man jetzt dem Blickwinkel folgt, der Virus ist nicht so gefährlich, dann müsste man sehr viele Dinge in Frage stellen, die halt, sage ich mal, dann diese Sicherheit eines funktionierenden Staates dann auch so ein bisschen in Frage stellen. Mhm. Das ist auch mit Angst verbunden in dem Fall. Mhm. Man will auch nicht als Verschwörungstheoretiker enden. Mhm. Man fürchtet diese sozialen Sanktionen, das kommt dann noch dazu.
Ja, und die werden ja immer schärfer, ne? Also es wird ja, also die Presse ist sich ja für nichts zu schade momentan, ne? Also wenn, es wird ja sofort diskreditiert und also jetzt auch die Artikel über die letzten Demonstrationen, die stattgefunden haben, zum Teil also wirklich auch mit sinnvollen Anliegen. Und dann wird immer nur geschrieben, statt mal drauf einzugehen, warum zum Beispiel Eltern auf die Straße gehen, wird halt nur geschrieben, ja, da waren ja auch Verschwörungstheoretiker und irgendwie irgendwelche Rechten waren auch da. Und also das macht mir auch Sorge. Dann schickst du da 2, 3 Leute rein, die sich daneben benehmen und dann ist das ganze Ding diskreditiert und das Anliegen, was dahinter steckt und die Sorge, die Leute raustreibt auf die Straße, die kommt gar nicht mehr zur Sprache.
Ja, das wird halt wieder sofort radikalisiert. Ich habe es halt auch einen Artikel gelesen, ging es halt auch um eine Demonstration wo halt dann auch wieder, ja, dabei handelt es sich halt um rechtsradikale Verschwörungstheoretiker. Und das kann ja nicht sein, dass wenn man für seine Freiheit, für seine Grundrechte, die deutschen Grundrechte halt kämpfen will, man dann auf einmal als Verschwörungstheoretiker dargestellt wird.
Ja, und ich meine, was auch so in dem Zusammenhang so erschreckend ist, ne, ich meine nicht, dass die Medien vorher irgendwie, also die Mainstream-Medien irgendwie besonders toll waren, aber was man jetzt erlebt, ist halt schon krass, also weil zumindest so, sag ich mal, so linke Zeitungen, also oder angeblich linke wie die Taz, ne, oder selbst Süddeutsche, was weiß ich, die haben ja zumindest noch irgendwie so einen Schein gewahrt, dass sie, ne, für die Grundrechte stehen und so und für Freiheit und keine Ahnung, ne? Und über Nacht war es plötzlich so, dass die alle gesagt haben, hey, nee, ist voll okay, dass wir irgendwie die Hälfte der Grundrechte über Nacht abschaffen, so, ne? Ja. Also muss sein. Und wer das Gegenteil sagt, ist ein böser Verschwörungstheoretiker. Und das ist halt schon erschreckend. Und das beschreibt Haffner ja auch sehr, sehr schön oder, ne, oder unschön, je nachdem, wie man es nimmt, wie die Presse plötzlich 1933 von einem Tag auf den anderen umgeschlagen hat und selbst so kritische Zeitungen plötzlich halt Nazi Zeitung waren, aber halt mit dem Stil, den sie vorher hatten. Also die haben dann halt irgendwie auf eine literarische Art dann irgendwie die Nazis gelobt. Oder der Autor, der noch irgendwie am Tag vorher irgendwie bestimmte kritische Artikel geschrieben hat, hat halt in demselben Stil plötzlich dann pro Nazis geschrieben. Also das ist schon wirklich sehr erschreckend. Ne? Ich meine, und es geht ja nicht nur um irgendwas, sondern es wurden ja wirklich Grundrechte quasi abgeschafft. Das kann man ja anders so nicht sagen. Ne? Ja. Ich meine, wenn man nicht mehr in Gottesdienst an Ostern darf, das gab es, glaube ich, noch nicht mal unter Stalin, so nach dem Motto.
Ja.
Also das ist schon unglaublich. Ne? Oder Bewegungsfreiheit, dass du nicht mehr reisen darfst, dass du dich, ich meine, du darfst dich quasi nicht mehr deine Eltern umarmen. Oder so, ne? Also das ist ja auch ein Eingriff in die Menschenwürde, schlicht und ergreifend. Also das ist schon so dramatisch, dieser Eingriff, dass es umso erschreckender ist, wie wenig dann da an Widerstand selbst in den etablierten Medien stattfindet.
Ja, selbst vielleicht, wenn jeder von sich nochmal, was ist denn gerade so, wenn man jetzt einkaufen geht, ja gerade in den letzten Wochen, wie sich das eigene Verhalten halt auch verändert. Man hält halt diese Abstände ein, man weiß nicht, darf man jemand zu nahe kommen, darf man jemand nicht zu nahe kommen. Manche wurden total schräg angeguckt, wenn man auf einmal einen Schritt zu viel macht und es ist einfach so gestört irgendwo und einfach auch auf der Grundlage halt einfach von einem Virus. Und wenn man sich viele kritische Expertenstimmen anhört, sei es halt zum Beispiel Dr. Wodak oder die viele andere, Professor Bhakti zum Beispiel oder viele andere Professoren, dass letztendlich dieses ganze Coronavirus eigentlich nicht so schlimm ist wie ein Grippevirus oder bei weitem nicht so schlimm ist und jedes Jahr so ein Covid vorkommt letzten Endes und Menschen daran sterben. Und wenn man sich auch die Zahlen anschaut, was gerade auch ganz am Anfang, bevor diese ganze Pandemie losging oder die ganze Panik besser gesagt, und die Grippe, wenn man in den letzten Jahren vergleicht, sind ja, ich weiß jetzt nicht wann, ob es 16, 17 war oder 17, 18, über 20.000 Menschen allein in Deutschland gestorben an der Grippe. Ja. Und jetzt wird jede Zahl so richtig hochgehypt, wenn es um Corona geht. Und es ist einfach vollkommen unverhältnismäßig. Gut, es gibt dann viele kritische Stimmen. Ja, man kann ja nicht ein Grippevirus mit einem Coronavirus vergleichen. Das geht nicht. Das ist,
warum eigentlich nicht?
Das ist vollkommen fatal. Und warum kann man das nicht machen? Das, also ganz einfache Fragen sind nicht mehr erlaubt und man wird dann sofort wieder hingestellt, ja, du denkst ja wieder so und so.
Und das Interessante dabei ist auch, sage ich mal, dass der Vergleich mit Influenza zum Beispiel als Verharmlosung gilt, obwohl man ja richtig sagen muss, die Influenza ist gefährlich und zwar für Risikogruppen. Und die war auch schon immer gefährlich. Also auf der Stufe kann man das einstufen. Das ist keine Verharmlosung, aber ist es halt trotzdem, man setzt es aber trotzdem ins Verhältnis, sage ich mal. Also im Verhältnis zu den Maßnahmen, die wir haben, ist es übertrieben, ja.
Ja, und ich würde sogar vielleicht...
Das Erstaunliche ist, wie stark Angst jegliche Art von rationalem Denken vernebelt und paralysiert. Mhm. Ja. Und dadurch wird alles ermöglicht. Und die Schwierigkeit heute ist, dass die Menschen nicht wirklich sich eingestehen, dass sie Angst haben und dass diese Angst genau das mit ihnen macht, dass sie nicht mehr logisch und rational denken können. Und dadurch kommt es zu so vielen irrationalen Handlungen. Und das ist natürlich eine unglaubliche innere Verunsicherung. Und das zieht dann viele, viele andere Verhaltensweisen nach sich, dass man dann plötzlich nur, wenn man sich auf der Straße räuspert, von jemandem attackiert wird, dass man jetzt hier Viren durch die Gegend schleudert. Also solche ganz völlig absurden Situationen. Mhm. Weil die Menschen so etwas von verunsichert sind, dass sie einfach diese ganzen logisch-rationalen Denkweisen, die sie ja doch teilweise hätten, zur Verfügung hätten, das ist ausgeschaltet, wenn so viel Angst vorhanden ist. Und mittlerweile ist einfach ein riesiges Angstfeld gewachsen, weltweit. Und letzten Endes sind Journalisten ja auch nur ganz normale Menschen, die genauso psychische Prozesse haben wie jeder andere. Und deren Meinungen, genauso 1933 wie heute, gibt eigentlich nur das wieder, was da transpersonal innerpsychisch auf der Welt passiert. Und dadurch kommt so ein wirres Durcheinander und das wird dann immer leichter möglich, wie zum Beispiel Luc jetzt gesagt hat, ja, dass die Taz dann einfach zustimmt, dass so viele Grundrechte zurückgenommen werden. Ist eine ganz erstaunliche Situation. Ist möglich, vermutlich genau dadurch, dass alle so verunsichert sind, dass so wenig einschätzen können, weil sie so viel Angst haben, weil sie nicht spüren, dass sie Angst haben, dass sowas dann einfach gut geheißen wird. Im Namen dieses schrecklichen Virus, den wir alle jetzt im Schulterschluss uns schützen müssen davor.
Das Interessante dabei ist auch, was du da mit der Angst sagst. Ich meine, das ist ja auch von Anfang an offensichtlich, ja, dass es ganz wichtig ist, bei der Bevölkerung Angst auszulösen. Weil die Schlagzeilen und die Äußerungen der Politiker sind ganz klar angstmachend, also nicht irgendwie beschwichtigend oder irgendwie ins Verhältnis setzend. Und das entspricht eigentlich vollkommen der Sehgewohnheit. Ja. Ich meine, das hat man bestimmt mal in einem Film gesehen, ja, wo irgendwo auf einem Schiff eine Katastrophe ist und so weiter. Und immer hieß es von den Führungspersönlichkeiten, ja, wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass jetzt hier Panik entsteht und so weiter. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, dass keine Panik entsteht. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Das widerspricht völlig dem gesunden Menschenverstand. Und ich weiß auch von Leuten, die von Anfang an da tatsächlich deswegen kritisch waren. Ja, das fanden die komisch, dass da so eine Angst auf einmal so gefördert wird auch. Das ist eigentlich untypisch, sage ich mal. Das würde man nicht erwarten von der verantwortungsvollen, funktionierenden Führung, dass quasi im Krisenfall Angst verbreitet wird. Es gab auch Ärzte, die das aus ihrer beruflichen Praxis her schildern, dass selbst wenn sie einem Patienten gegenüber in der Situation sind, dass sie vielleicht überfordert sind und nicht genau wissen, wie sie helfen sollen, trotzdem den Anschein erwecken, die Dinge unter Kontrolle zu haben, einfach um den Patienten zu beruhigen und um sage ich mal, auch eine funktionierendere Genesung zu gewährleisten und auch einen besonderen Umgang mit einer Krisensituation, weil eine Panik, die hat keinen Vorteil in keiner Situation. Also Leute, die in einem Saal in Panik geraten, die trampeln sich gegenseitig zu Tode. Ja. Da muss auf jeden Fall eine vernünftige, besondere Vorgehensweise an den Tag gelegt werden. Und genau das, allein das, dieser Aspekt, das kann man schon von Anfang an sehen, macht natürlich diese Führung höchst suspekt.
Mhm. Vollkommen inkompetent. Also vollkommen unangemessen, wie sie reagieren, unsere Bundesregierung oder weltweit viele andere Regierungen auch. Mhm. Die handeln überhaupt nicht so wie es sein sollte, dass sie sich halt ums Volk kümmern letztendlich. Und diese Angst ist halt ja ein riesiges Thema. Gerade um den Bogen zu Hafner zu spannen, und gerade halt auch zu Hitlers Zeiten, ja, da wurde ja gegen den Juden so sehr gewettert, wo dann überall Juden gesehen wurde, die Geschäfte wurden geschlossen, es wurden SA-Leute davor abgestellt und so weiter und so fort und durften nichts mehr verkaufen, die wurden verfolgt, die wurden umgebracht und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es halt dieses Coronavirus und es fällt eigentlich letzten Endes nur noch, dass wir bald auch noch einen Stern tragen müssen mit Covid-19 letzten Endes. Mhm. Also irgendwie bewegen wir uns da schon hin. Letzten Endes, weil Angst so da ist. Du könntest es auch haben. Dann wird auch noch frecherweise uns ins Gewissen gesprochen. Ja, du musst eine Maske tragen. Wenn du es nicht trägst, steckst du noch andere an. Und dann, ja.
Bist du schuld, dass andere Leute sterben?
Ja, das wird dann mit den Gewissen oder mit Menschen, die ein Gewissen haben, dann noch gespielt von irgendwelchen Psychos, die an der Macht sind und die sich wahrscheinlich ins Fäustchen lachen, wie blöd sind die wieder und halten sich an alle Regeln. Und das Erschreckende ist halt auch, wie wir es vor uns hatten, dass alles so einfach ging, so schnell.
Ja, und das Heftige an der ganzen Sache ist ja auch, dass egal was du machst, egal wie sich die Menschen an die Regeln halten, es wird so getan, als ob sich die Menschen überhaupt nicht an die Regeln halten. Das wird immer weiter verschärft. Mhm. Und wenn gelockert wird auf einem Gebiet, dann wird auf einem anderen Gebiet verschärft. Siehe zum Beispiel die Lockerung des Lockdowns. Mhm. Plötzlich ist allgemeine Maskenpflicht an der Tagesordnung.
Ja. Und unsere Bundesregierung reagiert auch nicht deeskalierend, würde ich mal sagen.
Ist genau das Gegenteil.
Genau das Gegenteil. Die sagt ja, oder Merkel und viele andere dieser Heinis, sage ich jetzt mal, die sagen, ja, wir müssen jetzt aufpassen, es könnte dann nochmal eine zweite Welle kommen, es ist noch nicht vorbei, also es wird überhaupt nicht beruhigt, oder kein Mensch wird beruhigt, sondern es wird immer wieder mit der Angst gespielt, es könnte nochmal eine zweite Welle kommen. Auch vor allen Dingen nicht trosten, kann man da vollkommen kritisieren, auf jeden Fall. Dass er keine, oder es nur auf den Trosten gehört wird. Auf eine einzelne, sondern auf ein einzelnes Experten stützen sich viele, viele diese Dinge, die hier geschehen. Das kann doch nicht sein, dass man einfach als Experte oder als Regierung müsste man viele Meinungen sich bilden, um ein objektives Bild zu erhalten, wie verhalte ich mich richtig und jetzt nicht nur auf eine Person oder allgemein aufs RKI zu hören.
Naja, weil genau das eben, eine Meinung versus vielen Meinungen beziehungsweise dem Entwickeln einer Meinung. Kontrollverlust ist heutzutage etwas, womit man jeden kriegen kann. Ein Politiker muss Kontrolle haben, dann ist er ein guter Politiker. So wird das irgendwie allgemein gesehen. Jede Führungskraft muss in Kontrolle sein. Und Kontrollverlust, einfach weil ich die Lage noch nicht einschätzen kann, weil noch zu wenig Fakten da sind, weil man es noch nicht in wirklichen Expertengruppen durchdiskutiert hat und erforscht hat. Es wird so schnell und voreilig Meinung produziert, nur um in Kontrolle bleiben zu können, dass wenn man da ein bisschen gegensteuert und sagt, na hoppla, das ist ja alles noch nicht so klar, das ist ja alles noch nicht so sicher, da haben wir noch viel zu wenig Infos, die jetzt langsam rauskommen. Ja, es gibt jetzt schon genug Menschen, die auch etwas reflektierter sich der Corona-Situation gegenüberstellen und das auch beginnen, ein bisschen vorsichtiger zu argumentieren. Aber das Gegenargument ist ja immer, da ist eine drohende Gefahr und wir müssen es unter Kontrolle haben. Und in dem Moment, wo jemand sagt, naja, Vorsicht, Vorsicht, das ist vielleicht noch ein Graubereich, da sind wir noch gar nicht so dran, ist das entweder eben, wird er sofort als Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder ist eine Gefahr, weil wir sozusagen keine Kontrolle mehr haben. Und diese Begriffe zwischen Kontrollverlust und Kontrolle, das ist so dieses Brot- und Spiele-Ding. Da wird immer uns etwas vorgegaukelt von den Politikern. Wir haben das alles unter Kontrolle. Nur was dieses alles überhaupt ist, das darf überhaupt nicht hinterfragt werden. Und damit wird eben dann alles gerechtfertigt und Grundgesetze außer Kraft gesetzt.
Und vor allen Dingen halt auch die Projektion, dass immer noch was Schlimmeres kommen kann. Ja, es kann jeden Tag was Schlimmeres passieren, als wir jetzt schon haben. Schon allein mit dieser Spekulation kommt man nirgendwo hin.
Ja.
Also, ich würde gerne noch mal was zu der Angst sagen, nämlich weil das, wo wir Angst nämlich eigentlich lösen und auffangen können, ist im Privaten ja mindestens. Und da ist ein ganz kurzes Hafner-Zitat auch, was ich da ganz schön fand. Im Privatesten spielt sich heute in Deutschland jener Kampf ab, nachdem man vergeblich mit Fernrohren das politische Feld absucht. Was einer isst und trinkt, wen er liebt, was er in seiner Freizeit tut, mit wem er sich unterhält, ob er lächelt oder finster aussieht, was er liest und was er sich für Bilder an die Wände hängt, das ist heute die Form, in der in Deutschland politisch gekämpft wird. Und ein Stück weit erleben wir das ja auch. Und es ist sicherlich das erste Mal, wenn jemand ängstlich ist, ist er momentan absolut isoliert, weil er, wenn er nicht mit den Menschen zusammenlebt, keine Chance hat, mit denen zusammenzukommen. Also wenn er nicht mutig genug ist, zu sagen, so, ich mache das jetzt einfach, weil es mir gut tut und seine Menschen um ihn herum das genauso sehen. Man kann ja nicht mal jemanden in den Arm nehmen. Also man kann ja eigentlich nicht mal über Bundesländergrenzen hinwegfahren, weil es jemandem nicht gut geht. Was ist, wenn der beste Freund Depressionen hat? So. Und wenn man ins falsche Bundesland fährt, wird man an der Landesgrenze wieder zurückgeschickt. Und die große Masse, so Netzwerke, Plattformen wie Facebook, was du liest und was du da teilst, da kannst du dir vorher ausrechnen, ob du Daumen hoch oder einen Shitstorm halt im Ergebnis bekommst. Und was dir Halt gibt an privaten Tätigkeiten, es findet ja nichts mehr statt. Die Menschen sind in ihrer Angst isoliert. Und wenn man da anfällig ist und keine Resilienz hat, dann verstärkt sich das. Und es ist absolut unverantwortlich, was die Politik da macht. So, und das sind die Zahlen, auf die man wirklich auch mal gucken sollte danach, ne? Also was Depressionen, was Burnouts, was Selbstmorde betrifft oder stressbedingte Erkrankungen.
Ja, überhaupt Menschen, die krank sind und dann nach Hause geschickt werden, weil das Krankenhaus freigehalten werden muss. Das ist ja auch ein Riesenschaden.
Oder wenn dann sich Leute nicht mehr ins Krankenhaus trauen.
Genau, von sich aus schon nicht.
Angst haben, sich anzustecken. Oder weil sie dann abgewiesen werden, weil sie halt mal nicht Corona haben. Oder dann völlig unangemessen behandelt werden.
Entschuldigung, es gab eine kurze Unterbrechung und wir machen weiter. Okay, Luke, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil jetzt ja auch viele dann über die ganzen Zahlen sprechen und wie gefährlich das Virus nun wirklich ist und so weiter. Aber was mich da auch stört an dieser ganzen Diskussion, ist das, was ihr ja auch schon angesprochen hattet, nämlich, dass ja immer versucht wird, Angst zu machen mit was noch kommen könnte. Ne? Mhm. Also ja. Nach dem Motto, ja, okay, die Zahlen sind vielleicht jetzt noch nicht erschreckend, aber ne, guck mal in New York oder die Apokalypse könnte ja noch kommen und deswegen brauchen wir diese ganzen Maßnahmen. Und ich finde, diese Argumentation ist in ihrer Dummheit einfach nur erschreckend, weil da muss man vielleicht nochmal ein bisschen ausholen, irgendwie auch, was unsere ganze Kultur eigentlich auszeichnet. Ne? Also wir das ganze Konzept der Menschenrechte und der Menschenwürde kommt ja einfach daher, dass man sagt, Menschen werden geboren mit einem gewissen Potenzial und haben einen freien Willen, sich sozusagen moralisch zu entwickeln. Das ist eigentlich die Grundidee, hinter der die ganzen Menschenrechte und Grundrechte stehen. Das heißt, Freiheit zu handeln und sich zu entfalten, ist also ohne das geht einfach gar nichts. Ne? Und deswegen steht auch im Grundgesetz nicht in Artikel 1 das Recht auf Leben, sondern da steht eben, die Menschenwürde ist unantastbar. Und das kommt eben aus dieser Tradition. Und das Recht auf Leben steht, glaube ich, in Artikel 3 und oder 2, weiß ich nicht, auf jeden Fall steht im selben Satz, wo drin steht, das Recht auf Leben, steht aber auch nochmal drin, die Freiheit darf nicht eingeschränkt werden oder irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt, die Leute, die das Grundgesetz geschrieben haben, die haben schon kapiert, dass man mit der Angst vor dem Tod und mit dem Recht auf Leben sozusagen allen möglichen Schindluder rechtfertigen kann. Aber die Menschenwürde steht eben über dem Recht auf Leben, weil du kannst nicht um Leute angeblich zu schützen, die Menschenwürde verletzen. Das geht nicht von unserer Verfassung her. Und ich frage mich halt, was, ne, was man da eigentlich argumentiert, wenn man sagt, ja, aber es könnten ja noch ganz viele Leute sterben und deswegen darf jetzt eine Oma nicht mehr ihre Familie sehen und man darf nicht mehr auf einer Beerdigung von Menschen Abschied nehmen und deswegen darf man ne, nicht mehr in Gottesdienst und deswegen darf man seine Eltern nicht mehr umarmen. Also die Argumentation ist einfach völlig falsch, weil selbst wenn das Virus wirklich gefährlich wäre und ganz viele Leute töten würde, kannst du nicht die Menschenwürde verletzen. So, das geht nicht. Und von daher stört mich einfach dieses Argument nach dem Motto, jedes Leben zählt. Und ja, und was ist, wenn jemand stirbt? So, ja, Leute sterben. Und wenn man in, ne, man sagt ja auch einer alten Oma im Pflegeheim, sagt man ja nicht irgendwie, du musst den ganzen Tag im Bett dich festketten, weil wenn du irgendwie mal einen Spaziergang machst, könntest du ja hinfallen und sterben, so, ne? Im Gegenteil, wir ermutigen ja die Leute, ne, so viel zu machen, wie es irgend geht, obwohl die Gefahr dadurch steigt, dass die Leute sterben, so, weil eben die Würde wichtiger ist als das Recht auf Leben, so, und das wollte ich nur noch mal irgendwie erwähnen, so, bevor man sich immer über Zahlen und so unterhält, ist die Argumentation schon von Grund auf völlig falsch.
Was mir dazu auch noch einfällt, wenn den Menschen ihre Würde genommen wird, sie keine menschliche Berührung mehr erfahren, also wenn sie nicht nach draußen gehen dürfen oder es, sage ich jetzt mal, nicht gerne gesehen ist, dass sie draußen sind und die Sonne genießen, dann nimmt ihre Lebenskraft, ihre Abwehrkraft ab. Und dann passiert eigentlich genau das, was sozusagen vermieden werden soll. Die Leute sterben eher.
Ja, absolut. Und das, die Angst, die ständige, beeinträchtigt das Immunsystem. Das ist ja auch bekannt.
Stress, ja. Stress.
So ist es.
So ist es. Und was wir nicht angesprochen haben, ist zum einen, ein anderes Thema ist zum einen, die Wirtschaft wurde lahmgelegt durch dieses Virus. Und die Konsequenzen davon möchte ich mir momentan noch nicht ausmalen, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Vor allen Dingen Dritte Weltländer, wo jetzt schon die UN schizophrenerweise, gerade WHO, UN, WHO sagt ja, wir müssen alle aufpassen und die UN sagt aber, es drohen Millionen Hungertote. Das muss man sich mal überlegen, Millionen.
250 Millionen haben sie gesagt, dieses Jahr noch, dank der Konsequenzen dieser ganzen Maßnahmen.
Und dann wird im Kontrast davon, wird uns von 5.000, 10.000 Corona-Toten erzählt, die und was sie alles damit verändern wollten und was jetzt für ein Chaos angerichtet haben oder noch angerichtet werden, eben durch diesen ganzen Shutdown.
Ja, dann ist die Heilung schlimmer als die Krankheit.
Ja.
Es ist eine Selbsterhebung. Das, was jetzt durchgesetzt wird weltweit, ist wirklich eine Selbsterhebung über die Menschenwürde. Das ist eigentlich etwas, wenn man auf so ganz altmodische Begriffe wie Werte und innere Tugenden geht, ist das etwas zutiefst Unmoralisches. Sich über die Menschenwürde zu erheben. Und es gibt genug Menschen, die jetzt mehr und mehr diese ganzen wirtschaftlichen Katastrophen, die auf uns zukommen, erahnen. Und dieses Zulassen, dass die an der Macht sitzen, jetzt politisch, sich über diese Menschenwürde erheben, ist eigentlich, wenn man das genauer anschaut, ein völlig unmoralischer Akt, der gegen die tiefsten Werte, inneren Werte und noch ein altmodischerer Begriff, Tugenden, geht. Ja. Das ist leider etwas, was heutzutage als völlig anachronistisch gilt, über innere Tugenden zu reden. Aber das ist genau die innere Referenz, die ermöglicht, sowas wahrzunehmen. Und da ist auch die Parallelität zur Hitlerzeit, weil das ist ja genau das, was er gemacht hat. Er hat sich erhoben. Er hat sich zu sozusagen allmächtig, zu einem kleinen Gott gemacht und hat sich über alles hinweggesetzt. Und mehr ist dann rausgekommen, dass ihm die Juden in Wahrheit genauso egal waren wie die Deutschen. Ihm war völlig wurscht, wie viele Millionen Deutsche er in den Krieg geschickt hat und wie die elendiglich krepiert sind. Und es war abzuschätzen, dass all diese Feldzüge, was weiß ich, ab 1940, wo sie dann begonnen haben, Italien mit reinzuziehen, dass das alles eigentlich schon hoffnungslose Aktionen waren, die das Ganze dann wirklich schon zum Kippen gebracht haben. Also wenn man genau hinschaut, war das 1940 fast schon ersichtlich. Diese Erhebung zu etwas Gottgleichen eigentlich. Ja. Das ist eine Selbstvergötterung. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber letzten Endes ist es das, was sich heutzutage abspielt. Ja. Wenn wir anschauen, dass derartig viele Gesetze und Maßnahmen, die ihr jetzt auch erwähnt habt und gute Beispiele gebracht habt, so sehr gegen die Menschenwürde gehen, so sehr gegen die Gesundheit gehen und letzten Endes eben genau das Immunsystem schwächen und uns noch empfänglicher machen für diesen Virus. Also ja. Man hält sie im Kopf nicht aus, wenn man sich das gerade durchdenkt.
Ja, und ich fand auch eine sehr schöne Einsicht, die Sebastian Haffner hatte in dem Buch. An einer Stelle meinte er, dass es eigentlich gar nicht um die Juden ging. Das war halt die Hitlers Spleen und es war halt die Gefahr, die an die Wand gemalt wurde. Aber letztlich ging es ihm darum, die Deutschen in Bestien zu verwandeln. Mhm. So, das hat er irgendwo geschrieben und das fand ich eigentlich eine sehr weise Einsicht, weil im Prinzip das wirklich genauso war. Und darum ging es am Ende. Und da kann man eben auch die Parallele zu heute ziehen. Ne? Wenn die Menschenwürde quasi von oben über Bord geworfen wird und die Grundrechte entzogen werden und die Leute gezwungen werden, das auch noch gut zu heißen und da mitzumachen, dann geht einfach ein großes Stück, was den Menschen ausmacht, verloren. Und die Menschen werden einfach mehr zu Bestien als zu Menschen. So. Und nur zu Objekten, ne, die, mit denen man machen kann, was man will, die man verwalten kann. Das fand ich eine interessante Einsicht.
Mhm. Was ich in dem Zusammenhang auch erschreckend finde, ist, sag ich mal, dieses, wenn man das unter dem Gesichtspunkt des Feindbildes betrachtet, und nimmt jetzt den Virus im Gegensatz jetzt zu den Kommunisten oder Juden oder was weiß ich, Terroristen oder was auch immer es für Feindbilder gibt, mit denen man Angst erzeugen kann, dass der Virus ein unsichtbarer Feind ist, der in deinem Nachbarn lauert. Das heißt,
es wird
potenziell jeder Mensch in deinem Umfeld zum Feind. Ja? Ja. Damit unterminiert man die komplette soziale Struktur. Das ist echt super
pervers. Total. Ja.
So, dass wir das aufgeben, was wir sind. Soziale Leute, die dann auch einmal jemand an der Hand nehmen, umarmen, wenn dann jemand in Schwierigkeiten ist. Gerade das dürfen wir gerade nicht.
Ja, auch in diesem Zusammenhang, was ich gerade sagen wollte, das, was vielen Deutschen halt so lieb ist, ist halt Bier trinken, Biergarten, Fußball natürlich, alles liegt brach. Und man darf nichts mehr hingehen. Auch Konzerte, was weiß ich. Muss ja kein Fan davon sein, aber es ist trotzdem, was halt viele oder was im übertragenen Falle viele Menschen machen, zusammen sein, um halt etwas zu genießen, sei es halt nur Sport, sei es halt Gemeinschaft, sei es Vereine, ganz, ganz einfache Dinge. Man kann nicht mal, keine Ahnung, zum Fußballverein gehen, Karateverein oder was man halt gerne macht, das ist alles halt untersagt, weil, wie es Flo halt sagte, weil es eine Angst gibt, die jeder haben könnte, jeder von uns einzeln.
Ein unsichtbarer Feind, der überall lauert.
Mhm. Ja, und eine furchtbare Auswirkung dieser Angst finde ich auch das Denunziantentum. Ne?
Ja.
Also, und das finde ich erschreckend, dass gerade wir in diesem Land nichts gelernt haben. Also weder von 33 bis 45, aber es gab auch eine Stasi, die nicht so lange zurückliegt. Also wie vorauseilend sich Leute dann eben auch erheben und sich quasi jetzt nicht zum, ja, so Art Moralapostel, Sittenwächter einfach ihre Nachbarn denunzieren. Leute, die sie, neben denen sie vielleicht seit 10, 15 Jahren wohnen und die Zahlen einfach erschreckend sind, also an Anzeigen. Und also das finde ich auch ganz, ganz beängstigend, wie gering, nicht bei allen, aber bei vielen diese Hemmschwelle ist und vielleicht manchmal auch mit reinspielt, dass man anderen einfach auch nicht zugesteht, weil man vielleicht selber auch zu feige oder zu verängstigt ist, dass manche Leute, um irgendwie diese Krise zu durchstehen, für sich halt Freiräume suchen, um da irgendwie durchzukommen. Und dass die das aber eben nicht aushalten und die Polizei oder das Ordnungsamt anrufen. Und das wird überhaupt nicht thematisiert. Das finde ich halt auch so krass. Also, dass mal jemand gesagt wird, Leute, passt doch mal, also, ne? Oder wenn es euch so juckt, dann klingelt beim Nachbarn und sagt, es tut mir leid, ich bin da verunsichert, könnt so. Aber stattdessen wird zum Hörer gegriffen und anonym angerufen oder über soziale Netzwerke halt.
Ich möchte da mal was einwerfen. Und zwar habe ich gehört letztens, also von jemandem, der gehört hat im Radio, dass die Polizei darüber sehr verwundert gewesen wären, dass so viele Anzeigen eingehen würden, anonyme Anzeigen für Nachbarn und so. Also, dass sich so auch die Polizei darüber wundert und das offenbar auch nicht gut fand. Die Polizei selber fand das also nicht gut in dem Fall oder in diesem Kontext, dass Menschen einander verraten.
Ja, spannend.
Ja.
Dann ein anderes Thema, was mir vor uns noch durch den Kopf ging, ist ja vor allen Dingen die Forderung, die momentan so stark aufkommt. Wir haben ja schon Bill Gates, unseren Anti-Helden, erwähnt, gerade Impfpflicht. Und wenn man das einfach dieses Thema mal überlegt, Impfen, und dass andere Leute dazu gezwungen werden sollen, was auch wieder überhaupt keinen Sinn gibt, weil wenn man halt sagt, ich möchte mich selber nicht impfen lassen, dann ist es doch mein eigenes Problem, wenn ich den Virus bekomme. Warum muss man dazu andere Leute nötigen, dass die auch geimpft werden? Und dann halt überhaupt das Prinzip Impfen. Weil vor allen Dingen werden Impfstoffe entwickelt, die nur gegen einen bestimmten Erreger sind. Aber ein Virus hat halt die Eigenschaft, das möchte halt überleben und es mutiert demzufolge. Das heißt, es wird ein Impfstoff entwickelt, der nur gegen ein Virus ist, aber in der Zwischenzeit hat sich schon wieder Neues entwickelt. Das ist total irrsinnig.
Ja, und das ist der privateste Bereich, ne? Also habe ich nicht, also darf ich nicht bestimmen, was in meinen Körper gelangt. So. Also ich habe ja eh in so wenigen Bereichen, also ich meine, das wäre, Ernährung ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo man zum Teil ja auch nicht mehr weiß, was drin steckt. Aber also da wird mir ja sämtliche Selbstbestimmung aus der Hand genommen. Und das hat auch, ist auch wieder dasselbe Thema, das ist auch Teil der Menschenwürde. Das klar, ist eben auch, dass ich diese Entscheidung für mich treffen kann, zu sagen, ich mache das nicht.
Ja, besonders, weil man ja auch weiß und beobachten kann und nachweisen kann, sage ich mal, dass in der ganzen kapitalistischen Sphäre, sage ich mal, wo Dinge hergestellt werden, wie jetzt zum Beispiel Medikamente und Impfstoffe, dass da vieles schiefläuft. Ja? Also es gibt Nebenwirkungen, ja, Leute werden krank. Ich meine, das ist oft genug passiert. Und ich meine, allein das, diese Realität, dass man sich nicht hundertprozentig verlassen kann auf das, was einem da vorgesetzt wird. Ja. Was schützt einen denn von zum Beispiel Missbrauch? Ja, wenn schlechte Medikamente hergestellt werden, wer schützt einen davor, wenn man verpflichtet ist, das zu nehmen?
Ja, und auch da empfehle ich nochmal die Lektüre des Grundgesetzes. Ich habe es nämlich neulich mal durchgelesen, ist interessant. Da steht zum Beispiel auch, also hinter dem Recht auf Leben steht auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das wird also explizit nochmal erwähnt, wahrscheinlich auch mitunter aus der Nazi-Erfahrung heraus, dass halt eben keine Experimente an Menschen gemacht werden dürfen und so weiter. Und es ist ja nichts anderes, ne, wenn man gezwungen wird, geimpft zu werden. Ne? Leider ist es aber auch so, dass das Recht schon eingeschränkt wurde, also auch schon vor dieser ganzen Corona-Zeit, eben im Infektionsschutzgesetz. Und wo es zum Beispiel darum geht, ne, wenn dass jemand sich impfen lassen muss, wenn er bestimmte Berufe ausübt oder so, da wurde das schon aufgeweicht. Aber wenn das jetzt halt quasi für weite Teile der Bevölkerung zur Pflicht wird, also ist es ganz schlicht und ergreifend verfassungswidrig. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich denke mal, es wird noch einige Prozesse geben. Und also, sag ich mal, in einem einigermaßen gesunden Land könnten diese ganzen Maßnahmen nie und nimmer vor irgendeinem Gericht Bestand haben. Also wenn dieses ganze Zeugs wirklich verhandelt wird, und da in Gerichten kann man ja auch nicht einfach Propaganda machen, so blöd, wie es jetzt irgendwie passiert, sondern da muss man ja schon auch Fakten vorlegen und so weiter, um da irgendwie seine Argumente zu liefern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie Bestand haben könnte, aber leider ja, ist alles schon so runtergekommen, wie es halt leider auch Haffner beschreibt in der Nazi-Zeit, ne, wo es darum ging, wie die Jurisprudenz quasi im Prinzip abgeschafft wurde durch die Hintertür. Und ich habe die Befürchtung, dass es leider auch schon so weit ist und dass selbst die Gerichte schon einigermaßen gleichgeschaltet sind. Aber rein juristisch, soweit ich das verstehe, glaube ich nicht, dass da irgendwas durchkommen könnte in einer einigermaßen gesunden Welt.
Ein positives Beispiel ist ja Saarland zum Beispiel, wo auch jemanden eine Klage eingereicht hat wegen der Ausgangssperre. Das war es halt auch sehr strikt gewesen, dass nur halt das Nötigste erledigt werden durfte, wo er halt dann Klage eingereicht hat, dass es halt eben nicht geht, eben, wie du halt sagst, Luke, eben bei Grundrechte verstoßen hat, dass man halt nicht rausgehen darf, einfach mal einen Spaziergang machen. Und das hat Saarland halt zum Glück akzeptiert und ist ein kleiner Schritt halt, dass dort halt zumindest die Ausgangssperren gelockert wurden. Aber trotzdem, das muss man sich... muss man sich halt überlegen, wir leben in Deutschland, einer Demokratie, wo man zum Gericht gehen muss, um zu sagen, ey, ich würde gerne wieder das Haus verlassen, um einfach mal eine Runde in den Wald zu drehen. Und das kann doch nicht wahr sein.
Ja, das ist auch so verblüffend, nur ganz kurz, dass das so eine Schwachstelle anscheinend ist, dass es möglich ist, eine Demokratie auszuhebeln durch irgendeinen Notstand. Mhm.
Ja, uns wird eingeredet, dass wir opferbereit sein müssen. Das ist so unterschwellig, ist das eine ziemlich starke Strömung. Eigentlich, wir müssen Opfer für das Gemeinwohl erbringen. Und unter der Prämisse handeln so viele danach. Und im Grunde genommen hat der Hitler genau dasselbe gemacht. Er hat seinem Volk ein Opfer nach dem anderen aberzwungen. Und im Haffner-Buch, da gibt es auch ein Zitat, wo er den Hitler zitiert, wo er sagt, also wenn Deutsche einmal nicht stark und opferbereit genug sind, um ihr eigenes Blut einzusetzen, so sollen sie vergehen und von einer anderen Macht vernichtet werden. Das hat er etwas später dann zugegeben, was da die Grundhaltung ist. Was die Mächte sind, die hinter Pharmaindustrien stehen oder wer was da lenkt, ist eh zugänglich und recherchierbar. Das liegt alles im Verborgenen und diese ganze Corona-Geschichte läuft unter der Prämisse, ja, wir müssen jetzt die Herde schützen, wir müssen all diese Opfer bringen und Menschen, gute Menschen glauben, dass sie da was Gutes tun und merken gar nicht, wie ihnen die Karotte sozusagen vor die Nase gehalten wird, die sie dann nie erreichen.
Ja, es wird im Prinzip immer gesagt, ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sich alle an dieses und an jenes halten, dann haben wir dann bald den Impfstoff. Wenn der Impfstoff erstmal da ist, dann können alle wieder nach draußen und es ist alles wieder so wie früher. Hm. Und das bringt die Leute dazu, eben oder viele so in diese Tendenz zu schlagen, das mitzumachen.
Ja, und du ziehst halt Fronten hoch, ne? Wenn sich alle dran halten und wenn du dann derjenige bist, der ausschert und sich nicht dran hält, wie egoistisch das ist.
Ja, genau. Sozusagen, dann wird mit dem Finger auf die Person gezeigt und ihr gesagt, sie sind diejenige, die verhindert, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Ganz durch ihre Querschlägerei.
Was das mit einer Gesellschaft macht, also es ist wirklich, je öfter und je länger wir drüber reden, ich finde es einfach furchterregend, ein Stück weit auch. Also,
aber deswegen finde ich es auch gut, dass wir drüber reden, weil ich glaube, genau das drüber reden, das hilft irgendwie so, dies, was man jetzt den Gegensatz zu Wahnsinn nennen kann, irgendwie beizubehalten.
Ja,
wirtschaftlich betrachtet, ich meine, man muss sich immer die Frage stellen, was schützt denn eine Demokratie vor Machtmissbrauch? Wäre eigentlich mal eine interessante Umfrage unter der Bevölkerung, was die sich vorstellen, was eigentlich eine Demokratie schützt vor Machtmissbrauch. Also besonders in so einer Situation wie jetzt, wo man quasi so einen Vorwand hat, mit dem man eben solche Bürgerrechte beschneiden kann. Also ich meine, was schützt einen davor? Weil, sage ich mal, wenn man dann beobachtet, dass ein kritischer Diskurs verhindert wird, ja, weil Leute, die kritisch sind, andere Experten nicht zu Wort kommen und so weiter, Journalisten auch irgendwie sanktioniert werden, wenn sie nicht die vorherrschende Meinung vertreten, wenn das alles nicht möglich ist und dann wegen einer Ausnahme man jetzt zurückstecken muss. Was verhindert in dieser Zeit, also was ist sozusagen die Idee, was in einer solchen Situation ein Land schützt vor Machtmissbrauch? Das wäre doch eigentlich mal eine interessante Frage. Eine Frage, die muss man ja stellen.
Davor schützt bloß eine genügend große Menge, die dann dagegen ist und das auch äußert. Also, dass eine Opposition da ist, was ja. Aber bei den Menschen wie du und ich, eine Opposition aufzubauen, eine genügend große Masse zusammenzubekommen, um dagegen zu sprechen, ist schwierig, weil wir ja erstmal zusammenfinden müssen, während die Öffentlichkeit, die Massenmedien, das Narrativ, das jetzt verbreitet wird, dann einfach diese Gegengewicht schon haben. Und die Leute dann die Opposition bilden müssen, sich erst finden müssen. Und dann also eine Zeit brauchen. Und wenn sie sich gefunden haben, dann unter Umständen gewisse Entwicklungen schon so weit fortgeschritten sind, dass da Gegenwehr schwieriger wird. Was aber auch im Dritten Reich gab es Leute, die das gesehen haben, wie Haffner und auch andere wie die Weiße Rose. Oder dann die dann gesehen haben, dass da irgendwas komplett schief läuft und die dann versucht haben, im kleinen Kreis dagegen anzugehen oder auch als Einzelpersonen dagegen anzugehen. Und auch gelegentlich einen hohen Preis dafür bezahlt haben.
Ja.
Was ich erschreckend finde, ist, für wen bringen wir die Opfer? Also ich finde es schlimm, wenn Leute krank werden und sterben.
Und niemand da sein darf.
Und wenn niemand da sein darf, also es ist nie leicht, dann seine Lieben gehen zu lassen. Aber die meisten, die an Corona gehen, die sind 60 plus, 70 plus, 80 plus und die darunter, die sind vielleicht stark krank. Müssen auch vielleicht in eine Intensivstation gehen, aber sie erholen sich wieder. Und früher, da waren die Leute dann mehr daran gewöhnt, dass ihre Lieben gehen. Und die haben den Tod mehr vor Augen gehabt. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft verloren hat. Also diese Jugendwahn und das, dieses Verleugnen der eigenen Sterblichkeit.
Ja.
Und da dürfen dann Kinder daheim eingesperrt, die dürfen nicht mehr raus, die dürfen nicht mehr spielen, die dürfen nicht mehr mit den Gleichaltrigen rumtoben dann.
Ja.
Oder auch dann Eltern oder Leute mit Geschäften.
Ja.
Die bezahlen einen Preis.
Ja, vor allen Dingen der Mittelstand wird betroffen sein, wie wir es vorhin schon hatten, wegen wirtschaftlichen Sachen. Also ist, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt ein Einzelhändler ist, zum Beispiel, braucht man halt auch ein gewisses Geld, um überhaupt einen Handel aufzumachen. Das heißt, also Einzelhändler jetzt im Sinne ein fahrender Händler ist, man muss halt Standgebühren bezahlen und braucht eine gewisse Summe. Und wenn das jetzt noch länger dauert, hat man irgendwann kein Geld mehr auf dem Konto. Das heißt, man kann die Gebühren nicht mehr zahlen und damit auch nichts mehr verkaufen letztendlich. Also viele kleine Leute, sage ich mal, werden halt betroffen sein, sei es zum Beispiel Friseure, also
ja.
Sowas, die haben es eh schon immer ziemlich schwer und jetzt sind die vollkommen lahmgelegt und okay, die dürfen nächste Woche aufmachen, aber unter ziemlichen Restriktionen mit Maske, Handschuhen, müssen Bestecke nachher, also Scheren, nachher reinigen, desinfizieren und keine Ahnung. Und ja, es wird leider oder sehr wahrscheinlich noch schlimmer kommen, als es jetzt schon ist, gerade selbst wenn es gelockert wird.
Und ja, die ganzen, kleine. Maria? Oder eben auch kleine Shops zum Beispiel. Ja. Ja, das.
Was ich jetzt so sehe, okay, Leute suchen halt auch Alternativen, okay, gerade junge Leute, die müssen raus, die müssen was machen. Viele treffen sich trotzdem zum Glück, also irgendwo im Park oder im Wald und sitzen zusammen und Tankstellen sind gerade große Anläufer, dass sie sich dort zusammentun oder irgendwelche versteckten Ecken, wo sie was gemeinsam trinken können. Mhm. Aber ja.
Aber das Erschreckende ist ja auch, dass man immer öfters jetzt auch in regionalen Umgebungen davon hört, dass eben auch immer mal wieder Razzien stattfinden, wenn sich mehrere Leute im Haus treffen, wenn jetzt, sagen wir mal, mehr als drei Leute sich treffen, die vielleicht auch nicht direkte Familienangehörige sind. Und da die meisten Leute Handys haben heutzutage, die Leute an der Macht eben die Möglichkeit zu sehen, wer mit wem sich wann trifft. Und solche Razzien scheinen schon stattzufinden. Und wenn man dann die Leute so fragt, dann hat man nicht das Gefühl, dass die da irgendwie was komisch dran finden, wenn plötzlich ganzes Polizeiaufgebot vorm Haus aufkreuzt, das ganze Haus absperrt und alle Leute rausholt. Das ist schon unglaublich eigentlich.
Nee, ich wollte nochmal eine Parallele zu Haffner nochmal ziehen, die mir aufgefallen ist, und zwar diese, was er beschreibt im Ersten Weltkrieg, diese ganzen Zahlenspiele, ne, wo Kinder und auch die Erwachsenen dann da jeden Tag sich unterhalten haben über den Heeresbericht, ne, und diese ganzen Bullshit-News, die da halt verbreitet wurden, ne? Und es war wie so ein Riesensport. Und und ich fand es nur so bezeichnend. Ja, damals gab es halt den Heeresbericht und heute gibt es eben den RKI-Bericht, wo sich alle Leute jeden Tag drüber unterhalten. Und der ist auch Bullshit. Ne? Ich meine, die geben ja zum Beispiel diese berühmten Fallzahlen an, die völlig sinnlos sind, weil das heißt einfach nur, ja, je mehr du testest, desto mehr Fälle findest du. Und da wird überhaupt nicht gesagt, wie viele Tests wurden in welchem Zeitraum gemacht und wer wurde überhaupt, welche Gruppen wurden getestet. Das hatten sie am Anfang mal drin, aber dann haben irgendwelche findigen Leute rausgefunden, dass ihre ganze Geschichte ad absurdum führt. Ne? Und deswegen haben sie die Zahlen dann einfach gestrichen. Und jetzt hört man halt immer nur die Fallzahlen, aber völlig ohne Kontext. Und also im Prinzip ist es reiner Bullshit, das ist wie der Heeresbericht, weißt du, irgendwelcher Quatsch, der die Leute bei Laune oder bei Panik hält, in dem Fall. Und also diese Irrationalität, ne, also man wird jeden Tag mit so Bullshit-Zahlen gefüttert und alle unterhalten sich drüber, das fand ich schon sehr erschreckend, diese Parallele. Mhm.
Ich fand es halt auch so interessant, wie in welchem Kontext er das erwähnt hat, dass eben viele normale Leute und vor allem Jugendliche und Kinder, die fanden sowas einfach nur spannend, ne? Und haben sich dann aus der Naivität haben sie das sozusagen noch gefördert, indem sie einfach irgendwie die Zahlen verfolgt haben, mit den Leuten dann darüber gesprochen haben. Einfach nur aus der Naivität raus und aus einem Verlangen nach Spannung, nach irgendwas, was nicht der Normalität entspricht, was vielleicht nicht langweilig ist oder so.
Ja. Eine Begeisterung letzten Endes kann man halt sagen für den Krieg, einfach aufgrund ihrer Naivität. Und man kann es natürlich niemandem vorwerfen, auch den Haffner natürlich nicht, wie es dann so gesagt hat, ja.
Das war aber damals zu dem Zeitpunkt aber auch so, dass das, glaube ich, zum Ersten Weltkrieg stattfand. Und Haffner war ziemlich jung, wie viele seiner Generation. Und der Krieg, den haben sie nicht persönlich mitbekommen. Den haben sie immer nur, der hat in Frankreich stattgefunden. Das heißt, er war nicht wirklich, also es war eigentlich nur ein Gedankenspiel für die Leute. Also, ja.
Und dann war ja auch noch das Jahr 1923, als die Hyperinflation stattfand und die Reichsmark also plötzlich wertlos wurde und sich die Währung halt überhaupt nicht hielt. Also da gab es auch ständig Zahlenspiele, aber dann eben auch noch mit einem großen gesellschaftlichen Niedergang gleichzeitig verbunden. Also dass Menschen sind bettelarm geworden über Nacht. Andere, die haben Aktien gekauft, haben sich damit über Wasser gehalten und das war wie so eine fiebrige Stimmung. Also das ist für mich beim Lesen dieser Passagen rübergekommen. Das ist wie so eine fiebrige Stimmung damals in der Gesellschaft auch herrschte. Angst und doch gleichzeitig dann auch so, dass Feste gefeiert wurden, um das irgendwie, ich weiß nicht, auszugleichen oder warum auch immer. Und jeder eben auch um sein Überleben also daran gedacht hat.
Ja, umso mehr wir drüber reden, umso mehr Parallelen kommen zum Vorschein. Das ist wirklich eine sehr erschreckende Erkenntnis.
Ja, gibt es denn eigentlich eine Empfehlung sagen, was man gerade, was jetzt ist, Zuhörer machen könnten in dieser Zeit? Das ist ziemlich schwierig. Oder hat jemand eine Idee?
Also im Moment, wenn man die Medienlandschaft so ein bisschen verfolgt, hat es ja irgendwie den Anschein, dass es irgendwie vielleicht jetzt irgendwie anfängt, ein bisschen zu kippen. Zum Beispiel die Bild-Zeitung hat,
stimmt, ja,
hat, ich glaube sogar der Chefredakteur hat auf seiner Internetseite und sogar in der Zeitung hat so ziemlich kritische Sachen plötzlich gebracht, eigentlich von der Zeitung, wo man es überhaupt als letztes erwartet hätte, dass die irgendwas bringt, was nicht Propaganda pro ist.
Ja.
Also es könnte sein, dass sich schon was dreht, sozusagen. Und ich glaube auch, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass es eben viele einflussreiche Leute in Deutschland gibt und viele Wirtschaftsbosse, die vielleicht auch mit dem, was unsere Regierung da macht, einfach nicht einverstanden sind und die vielleicht auch ein bisschen Einfluss haben auf bestimmte Zeitungen und so. Und die jetzt vielleicht merken, dass ihr Imperium oder was auch immer in Gefahr ist und vielleicht dann sowas wie ein Kampf zwischen den Eliten stattfindet, die sie dann vielleicht entblößt, irgendwas in der Richtung.
Ja, ja. Gut, man kann, ja, was können die Zuhörer noch machen? Halt, vor allen Dingen halt auch alternative Medien mitlesen. So wie wir festgestellt haben, sind halt die alternativen Medien eigentlich sehr, sehr gut unterwegs.
Gerade in Deutschland, ja.
Gerade in Deutschland, sei es zum Beispiel KenFM und jetzt einige andere, die es noch gibt, die wirklich auch sehr kritisch darüber berichten und auch relativ besonnen. Jetzt ist es auch nicht zu extrem. Und, ja, es hat eine Möglichkeit, sich da zumindest gesunde Informationen reinzuholen oder die halt näher an der Wahrheit dran sind als jetzt die großen Mainstream-Medien.
Also ja, wir in Deutschland sind eigentlich von der alternativen Medienlandschaft im Moment ziemlich gut aufgestellt, weil eigentlich viele die Sache ziemlich gut durchblicken. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika guckt oder so, da sind die alternativen Medien, die sind irgendwie alle, die meisten sind irgendwie, die haben das Boot verpasst sozusagen.
Und ich denke, was auch noch ganz wichtig ist, also auch für sich selber zu sorgen und also für die man dann eben auch erreichen kann. Und zum Beispiel auch mal rauszugehen, also in den Wald beispielsweise oder in den Park, die Natur zu genießen, gut zu essen, auch einfach mal eine Pause von all den Nachrichten zu machen, also wenn man kann.
Ja, ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil man kann wirklich wahnsinnig werden, wenn man halt abends die Tagesschau anhört. Und ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, ich habe so vor ein paar Wochen mal angeschaut, da ging es nur um das Coronavirus, die ganze Zeit.
Seit Wochen, Monaten, ja, das macht einen verrückt.
Macht einen wirklich verrückt, ja. Halt auch mal kritische Literatur lesen, wie zum Beispiel von Sebastian Haffner, um dann mal ein paar Parallelen.
Ja, ein bisschen Geschichte lesen ist sehr zu empfehlen.
Ja, und vielleicht Kontakt zu halten, so gut wie es geht halt mit seinen Leuten halt, sei es halt über Skype, über Zoom, wenigstens versuchen ein bisschen, jetzt nicht unbedingt zivilen Ungehorsam, dazu wollen wir jetzt niemanden anstiften oder so, aber trotzdem halt versuchen, so gut wie es geht halt, einfach in Kontakt zu treten mit seinen Bekannten und vielleicht auch alte Freundschaften aufzuwärmen, keine Ahnung. Ein bisschen, weil gerade wer alleine zu Hause ist, ist es wahnsinnig schwer, kann ich mir vorstellen. Und wer jetzt nicht mit jemandem zusammen wohnt oder zusammen lebt. Ja. Daniela, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte nur ergänzen. Also nicht eine Anstiftung, sondern einfach nur eine Erinnerung an so Dinge wie Hausverstand und Bodenständigkeit, dass das erlaubt und gewünscht ist und ja, gesunderhaltend wirkt. Ja, und das ist etwas, was die es eigentlich in sich haben, dass da ein bisschen drauf zu achten ist, dass das nicht verloren geht durch den Druck von außen. Das hilft sehr, sich daran zu erinnern, dass man manche Dinge einfach mit Hausverstand und Bodenständigkeit lösen kann. Das sind so Sachen, die auch durch den äußeren Druck so leicht verschwinden und diese Angst so ansteckend macht. Aber wenn man da einfach ganz bodenständig und normal und eher ruhig für sich selber im ganz persönlichen Umfeld damit umgeht, das hilft auch. Ja, ganz, ganz normale Dinge, die jeder zur Verfügung hat.
Ich glaube sogar, das hilft mehr, als man denken könnte, wenn man bei sich selber und seiner nächsten Umgebung einfach anfängt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ganze auch ein bisschen darauf hinausläuft, dass es irgendwie ein Angriff auf die Menschlichkeit ist. Und dass man einfach persönlich und in seinem persönlichen Umfeld einfach die Menschlichkeit umso mehr pflegen sollte jetzt.
Ja, gerade auch Familie, eigene Familie, Bekannte, Verwandte.
Kontakt halten, einmal miteinander reden.
Ja.
Auch darum, wie man sich fühlt, unter Umständen, oder dann jemanden, muss ja nicht. Ich möchte jetzt niemanden anstiften, dann die Maßnahmen zu unterlaufen, aber einfach dann auch zu schauen, ob man dann nicht rausreicht, wenn man das Gefühl hat, jemand ist am Kippen und dann versucht, dann jemanden aufzufangen, zu stabilisieren, zu reden, einmal jemanden Hand, ja, reden lassen. Ja.
Das geht zum Beispiel auch per Telefon.
Ja.
Natürlich ist halt menschliche Berührung, das ist natürlich durch nichts zu ersetzen, aber ich denke mal, das könnte vielleicht auch schon ein Weg sein, der ein bisschen hilft. Genau, und bei SORT haben wir ja auch einen Artikel, der heißt, also atmen Sie, lassen Sie sich von der Panik nicht unterkriegen oder so ähnlich, also wo auch ein Meditationsprogramm empfohlen wird, Ariolas, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist das auf jeden Fall sehr zu empfehlen ist. Also wir können ja auch noch mal einen Link dann, also zu diesem Artikel dann reinsetzen, wenn wir die Show posten.
Ja, auf jeden Fall.
Und vielleicht sich auch irgendwie die Frage stellen, ob vielleicht ein größerer Prozess vonstatten geht, der vielleicht über die menschliche Gesellschaft hinaus agiert. Vielleicht auf kosmischer Ebene oder in unserem Sonnensystem, der sich einfach in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und
was,
ja.
Was Buchempfehlung wäre, zum Beispiel von Pierre Lescotron, Entfernung und die
Mensch-Kosmos-Verbindung.
Mensch-Kosmos-Verbindung, genau.
Ja. Genau, das haben wir auch als Artikelserie verfügbar, also um einen Einblick zu bekommen.
Genau.
Da beschreibt er halt in Kurzfassung einfach, dass halt gerade in so chaotischen Zeiten die Gefahr von Kometen eigentlich viel größer ist, weil die Menschheit eigentlich wirklich irgendwo gesellschaftlich untergeht und dann halt der Kosmos irgendwo eingreift.
Es könnte auch gut sein, dass eine Gesellschaft oder wie es jetzt aussieht, vielleicht sogar unsere gesamte Zivilisation gerade was anzieht, was sie vielleicht gar nicht so haben will, in Sachen Kometen oder Erdveränderung.
Das beschreibt er halt sehr, sehr genau und vor allen Dingen auch wissenschaftlich in seinem Buch, aufgrund halt von, was halt früher geschehen ist, mit vielen, belegt es halt mit sehr vielen Daten.
Ja.
Und es gibt ja auch Studien, dass Kometen, die auf der Erde einschlagen, auch Infektionen übertragen. Dass da sozusagen fremde Viren daherkommen. Das heißt, sich mit dieser ganzen Thematik einmal etwas globaler auseinanderzusetzen, das hilft auch, die Dinge im Kopf zu ordnen. Und das ist etwas, was einen auch ruhiger macht. Und wenn man ein bisschen mehr Ordnung im Kopf hat, wenn man diese großen Fragen, die uns alle betreffen, ein bisschen rationaler angehen kann. Dass man da geordneter wird in sich. Und alles, was uns als kleine Menschlein so beeindruckt, und es gibt ja genug, was wir nicht beantworten können, Wissen schützt einfach. Richtiges Wissen, gesundes Wissen, das schützt in jeder Hinsicht, das hält gesund, das macht gesund.
Ja. Weiteres Buch, was man dahingehend noch empfehlen kann, wenn jemand jetzt wirklich alleine zu Hause ist, ist zum einen auch Politische Pornologie von Andrew Lobachevsky. Ja. Der hat auch jetzt nicht einen Virenvorgang beschreibt, aber halt gesellschaftliche Umbrüche beschreibt und wenn halt Psychopathen an der Macht sind und das auch nochmal sehr gute Einblicke gibt, gerade.
Gerade zur jetzigen Zeit ist das ein sehr wichtiges Buch zu lesen.
Mhm. Ja. Genau. Ja,
vor allem auch so ein bisschen das zu übertragen, weil es gibt eben auch psychologische Viren, kann man sagen. Ja? Man kann auch mit einer Idee oder einem Dogma angesteckt werden, was sich dann verbreitet.
Ja.
Ja. Panikvirus zum Beispiel.
Ja, da gibt es ja dieses Buch Vetico, das genau das wird auch thematisiert. Ein bisschen im anderen Blickwinkel her, dass einfach Gedanken, negative Gedanken tatsächlich wie eine Infektion funktionieren. Das ist vielleicht zu dem ganzen Thema dieser Gedanke auch mal relevant, das zu sehen, dass ist nicht umsonst, dass man sagt, Angst ist ansteckend.
Ja, hoffen wir mal, man kann fast sagen, hoffen wir aufs Beste, dass noch mehr kritische Stimmen Mund aufmachen letztendlich und Sachen publizieren. Geschieht ja zum Glück. Gibt, glaube ich, auch bei KimFN hat Artikel rausgebracht, 120 Ärzte, also weltweit, jetzt nicht nur aus Deutschland, die auch sich kritisch geäußert haben zu dem Thema. Und ich denke, was werden.
Ich glaube, die sind sogar auch alle 120 sind dort entweder mit Artikeln oder mit Videos aufgetreten.
Ja. Das ist halt mehr, weil das halt auch dann wie so ein Schneeballeffekt ist, dass halt immer mehr Leute irgendwo bewusst werden, ey, hier, was hier passiert, ist nicht in Ordnung. Und ja, hoffentlich anfangen, ein bisschen mehr zu denken und kritischer werden. Gut, ja. Hätten wir noch was zum Thema, gerade zu Sebastian Haffner vielleicht als Abschluss? Oder Corona allgemein, der momentanen Situation?
Na, vielleicht nur als kleine Bemerkung, fand ich bei der Lektüre einfach sehr beeindruckend, seine Leidenschaft, diese Dinge aufzudecken und gleichzeitig aber sehr bei Fakten zu bleiben. Und sozusagen diese Leidenschaft in eine sehr geordnete Faktenbahn zu bringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Menschen eigentlich ähnlich geht, dass sie irgendwie spüren, da ist was am Laufen, was mir nicht passt und sie das eigentlich gerne leidenschaftlicher formulieren würden und da vielleicht dran denken, dass die Möglichkeit, wenn man gute Fakten für sich sammelt, dass das auf eine kreative Art und Weise formulierbar ist. Das auch wieder mal etwas ist, was dann den Hausverstand und die Bodenständigkeit unterstützt und dann wieder die Gesundheit.
Es gab ja auch Leute, Entschuldigung, jetzt bin ich zu schnell reingesprungen.
Nein, nur das Letzte war, sich einfach nicht unterkriegen zu lassen. Ja. Es kommt ja was wolle, sich einfach nicht unterkriegen zu lassen und bei dem zu bleiben, was man leidenschaftlich, also bei einer leidenschaftlichen Wahrheitssuche, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, da ist mir nämlich der Gedanke gekommen jetzt, also noch zu erwähnen, also wie wichtig es ist, auch dann Tagebuch zu schreiben eigentlich in dieser Zeit. Also Leute im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, die haben auch also viel Tagebuch geführt, weil das so ein Raum war, so dieses Innerste, was ihnen mehr oder weniger noch zur Verfügung stand. Und das haben sie genutzt, dieses bisschen Freiheit zu nutzen.
Schreiben, ja.
Da kann man auch viel ordnen, auch an Emotionen, an Gedanken. Und wer weiß, vielleicht kann man manche von diesen Gedankenprozessen dann später auch publizieren.
Und am besten auch von Hand, da gibt es ja auch einige Studien, da gibt es, glaube ich, auch irgendein Buch dazu, das das beschreibt, dass
Pennebaker.
Ja, genau. Dass einfach von Hand geschrieben viel besser ist, als wenn du jetzt irgendwie am PC hockst und das da niederschreibst, einfach von Hand.
Mhm. Okay, gut. Ja, würde ich sagen, wir, es steht dann alles mit einem Artikel mit drin, die Buchempfehlungen auch von Pennebaker und die verschiedenen Artikellinks von KenFM zum Beispiel bringen wir mit rein.
Und die ganzen Bücher.
Ja. Ja. Genau. Ja, würde ich sagen, hätten wir es geschafft und würde sagen, hören wir uns demnächst wieder. Hoffentlich mit besseren Nachrichten als jetzt diese Corona-Situation oder zumindest ein Update, wie es dann ein paar Wochen ausschaut. Genau, da würde ich von meiner Seite sagen, tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Tschüss. Danke.
Ciao.